Deutschlandfunk. Hintergrund.
Unterrepräsentiert. Braucht Deutschland eine Migrantenpartei? Eine Sendung von Luise Sammann.
Warum ist Hip-Hop heute nur noch Koks und Bitches? Weil der Kommerz immer die Kultur vergiftet. Und weil der billigste Shit die meisten Klicks kriegt. Stehen Wreck-A-Chart-Rapper auf unserer Hitlist.
Wenn Achim Seger alias Wasim Musik macht, dann macht er gleichzeitig Politik.
Für uns ist Hip-Hop eben in einem politischen Kontext zu sehen und auch entstanden.
So der deutsch-ägyptische Rapper, Veranstalter und YouTuber aus München.
Also wo Menschen mit historischen Problemen zu kämpfen hatten und das eben gemacht haben durch einen künstlerischen Ausdruck. Hip-Hop ist unter diesem Kontext entstanden und dieser Kontext besteht fort. White Supremacy zum Beispiel ist so ein Stichwort, ja, wo man eben sagt, es gibt immer noch Alltagsrassismus. Deswegen braucht es eigentlich immer noch das gleiche empowernde Tool, wie Hip-Hop halt war und immer noch ist.
Mit diesem Grundgedanken engagiert sich der 35-jährige bekennende Moslem bei der Hip-Hop-Partei Die Urbane gegen Rassismus und Diskriminierung. Vor 2 Monaten trat er bei den Kommunalwahlen in München für den Stadtrat an. Dass der Politikneuling zunächst scheiterte, überraschte ihn nicht. Und doch sagt es viel über Vielfalt und Diversität in der bayerischen Landeshauptstadt aus.
Also der prozentuelle Anteil der Stadträte und Stadträtinnen mit Migrationshintergrund ist jetzt, einen Monat nach Hanau war die Wahl und es ist noch weniger geworden. Also wir haben jetzt nur noch 2 Stadträte, Stadträtinnen mit Migrationshintergrund. Davor waren es 4 und München ist eine Stadt mit fast 50% Migrationsanteil. Das ist nicht repräsentativ, das ist eigentlich rassistisch.
In einer Demokratie soll das Volk durch gewählte Vertreter repräsentiert werden. In Deutschland hat heute etwa jeder 4. eine Zuwanderungsgeschichte. Doch auch im aktuellen Bundestag sitzen nur 58 von 709 Abgeordneten mit einem sogenannten Migrationshintergrund. Gut 8%.
Man kann nicht Politik abseits dieser Gruppen machen. Das ist demokratietheoretisch auch nicht vorstellbar.
Sagt Professor Haji Halil Uslujan, Migrationsforscher an der Universität Duisburg-Essen.
Wenn diese Menschen weder die Möglichkeit haben, Gehör zu finden, dann fühlen sie sich auch nicht verpflichtet, was die politischen Maßnahmen betrifft, weil sie nicht an der politischen Willensbildung beteiligt waren.
Wer sich nicht vertreten fühlt, sich nicht mit Personen und Themen identifizieren kann, der wendet sich häufig ab. Nicht zufällig zeigte eine Untersuchung der Universität Duisburg-Essen nach der Bundestagswahl 2017, dass die Wahlbeteiligung von türkeistämmigen Deutschen deutlich unter der Gesamtbevölkerung lag.
Man ist nur teilweise vertreten,
erklärt Haluk Yildiz, Unternehmensberater und Kommunalpolitiker aus Bonn.
Das heißt, es gibt Positionen, wo sie sagen, aha, die SPD hat Positionen, die sind gut, aber dann gibt es Positionen, mit der kommen sie gar nicht klar. Das ist ja meistens so in den Parteien, aber wenn das dann Positionen sind, die gegen meine Identität sind, dann sagen sie sich natürlich, das hat für mich Priorität.
Das Thema doppelte Staatsbürgerschaft zum Beispiel, das bis heute nicht abschließend geklärt ist, besonders für türkeistämmige Deutsche aber existenzielle Bedeutung hat. Aber auch das Thema Alltagsrassismus ist für Haluk Yildiz zu wenig präsent in der deutschen Politik.
Man wird bei der Bewerbung schon diskriminiert. Das Gleiche haben sie auf dem Wohnungsmarkt, das Gleiche haben sie im öffentlichen Bereich. Das ist ja, dass die Leute uns erzählen. Ja, ich kann mich mit vielen dieser Sachen nicht identifizieren, komme mir vor wie Bürger 2. oder 3. Klasse. Und keine Partei hat das bisher gelöst.
Und das, obwohl es immer wieder Anläufe gab. Lange war es vor allem die SPD, die als politische Heimat von Wählern mit Migrationshintergrund galt. Später starteten auch Linke, Grüne und selbst die CDU gezielte Kampagnen. Politisch getan hat sich dennoch wenig. Nicht einmal ein Antirassismusgesetz gibt es bis heute in der Bundesrepublik. Diejenigen, die es am nötigsten bräuchten, sind unter den Entscheidungsträgern nach wie vor kaum vertreten.
Wenn die Vielfalt nicht da ist, die Pluralität der verschiedenen Perspektiven eben bezogen auf Diskriminierungserfahrung in dem Raum nicht vorhanden sind, dann werden die Debatten auch ohne einen Bezug auf diese Form der Diskriminierung geführt.
Weiß Filiz Kekülüoğlu, Grünen-Politikerin aus Berlin. Sie vergleicht es mit einer Diskussion, in der die Frauenperspektive schlicht fehlt, solange nur Männer am Tisch sitzen. Aber wollen Menschen mit Zuwanderungsgeschichte überhaupt politisch mitwirken? Warum treten sie deutlich weniger auch in die Parteien ein, die ihre Offenheit betonen? Vielleicht engagieren sich Charlotte und Andreas einfach häufiger als Aynur und Mohammed? Die Journalistin und Publizistin Ferda Attermann widerspricht.
Das Argument, dass sich Leute nicht genug engagieren, ist sehr alt. Wir hören das zum Beispiel auch im Journalismus, bei meinem Verein Neue Deutsche Medienmachern immer, ja, die bewerben sich ja nicht. Und das Gleiche kommt natürlich dann auch von der Politik. Also wir leben im Jahr 2020. Wir haben, was die Gastarbeiter-Nachkommen angeht, schon teilweise die dritte Generation, mindestens aber die zweite. Von denen haben viele inzwischen studiert, sprechen einigermaßen gut Deutsch, behaupte ich jetzt einfach mal. Ja, das ist einfach überholt.
Auch Rapper Wasim aus München ist sicher. Die Leute sind da, nur schaffen sie es häufig nicht an Positionen, auf denen sie Aussicht auf Erfolg hätten. Und selbst da, wo Bewerber fehlten, seien die Parteien selbst in der Pflicht.
Also wenn uns zusammen auffällt, krass, eigentlich, warum gibt es denn hier so wenige von Betroffenen, die für sich selber sprechen können? Woran liegt es denn? Liegt es daran, dass sie den Weg noch nicht gehen können, dass sie noch keinen Zugang finden? Dann müssen wir den Zugang schaffen. Das meine ich mit ehrlichem Engagement auch der Mehrheitsgesellschaft, Minderheiten gegenüber, nämlich eine Hand zu reichen und hinzugeben, zu sagen, hey, was braucht ihr, was wollt ihr und wie kriegen wir das zusammen umgesetzt?
Studien, zum Beispiel von der Bertelsmann Stiftung, belegen, Menschen mit Zuwanderungsgeschichte engagieren sich überdurchschnittlich viel in Deutschland. Ausgerechnet in der Politik aber landen sie selten. Teils wegen formeller Hürden wie der fehlenden Staatsbürgerschaft, häufig aber auch wegen fehlender Vorbilder oder der fehlenden Willkommenskultur etablierter Parteien, so Phyllis Kekyliolu von den Grünen.
Wenn man irgendwo reinkommt und angeguckt wird, ist es nicht selten, dass Menschen mit Rassismuserfahrung leider auch sich dann oft die Frage stellen, bin ich denn hier überhaupt erwünscht, so wie ich hier phänotypisch aussehe oder passe ich überhaupt zu dieser Gruppe?
Kekyliolu weiß, wovon sie spricht. Die 33-Jährige bezeichnet sich selbst als Woman of Color, als Frau, die, obwohl hier geboren und aufgewachsen, allein wegen ihres Aussehens oder ihres Namens immer wieder als nicht deutsch wahrgenommen wird.
Diese Selbstverständlichkeit, da hinzugehen und einfach mal die Meinung zu sagen, das ist nicht immer gegeben. Weil man eben auch Rassismuserfahrungen in unterschiedlichen Kontexten gemacht hat, ist man manchmal auch einfach nur verunsichert. Ist es einfach nur, weil ich neu bin? Ist es, weil ich so aussehe, weil ich so rede? Das kann auch nochmal eine zusätzliche Belastung sein.
Das Ergebnis? Sämtliche etablierten Parteien in Deutschland sind nach wie vor so homogen, so überwiegend weiß, dass wir sie eigentlich als Parallelgesellschaften bezeichnen müssten, so Emilia Roack, Politologin und Gründerin des Center for Intersectional Justice in Berlin.
Das tun wir nicht. Warum? Weil es die dominante Gruppe im Sinne von die Gruppe, die ja meistens die politische, kulturelle, wirtschaftliche Macht darüber verfügt. Und deswegen nennen wir das nicht so. Wir denken, solange wir offen sind und sagen, ja, Menschen mit Migrationshintergrund sind willkommen, dann haben wir kein Problem.
Homogene Gruppen aber, so die Politologin, bedeuten immer auch automatisch Diskriminierung. Ob bewusst oder unbewusst.
In der Tat gibt es natürlich mit den Grünen und den Linken und manchmal auch teilweise bei der SPD durchaus Sensibilitäten für das Thema oder auch Programmpunkte, die sich damit beschäftigen.
So die Journalistin Ferda Attermann.
Nur tatsächlich ist oft der Habitus, also dass es eben eine weiße Partei ist, die irgendwie Ausländer mag und nett ist und sozusagen offen auf sie zugeht, aber nicht, die sie als Teil dieser Gesellschaft waren. Also das ist so, wir tun was für unsere MitbürgerInnen. Statt zu finden, selbstverständlich ist in unseren eigenen Reihen, wenn wir eine Landesliste, eine Parteiliste aufstellen, auch darauf zu achten, dass da Leute dabei sind, die die Vielfalt im Land abbilden. So. Und das sehen wir halt bei keiner der Parteien genügend.
Und während einem Teil der Menschen in Deutschland dieses Ungleichgewicht gar nicht auffallen mag, weil es sie persönlich nicht betrifft, wächst bei anderen die Wut. So Journalistin Attermann.
Ich beobachte schon seit einer ganzen Weile, also ich nenne das, es brodelt in Kanakistan, so hatte ich das mal in einer Kolumne genannt, dass die Wut und auch die Enttäuschung vor allem, also ich glaube, das ist das richtige Wort, die Enttäuschung über die etablierten Parteien oder klassischen Parteien, nennen wir sie mal so, doch sehr groß ist, weil seit 2015, seit es diesen wirklich sichtbaren und spürbaren und auch parlamentarisch nachweislichen Rechtsruck gibt, in dem eine rechtsradikale bis teilweise rechtsextreme Partei in allen Parlamenten sitzt. Seitdem haben sich die anderen Parteien nicht klarer und eindeutiger vor die offene Gesellschaft und für Inklusion ausgesprochen, sondern sind eher auch nach rechts gerückt und haben signalisiert, oh ja, da gibt es offenbar besorgte Einheimische, um die müssen wir uns besonders kümmern, deren Belange sind besonders wichtig.
Ferda Attermann gehört zu den Gründerinnen der Neuen Deutschen Organisationen, einem postmigrantischen Zusammenschluss von über 100 Initiativen, die sich für Vielfalt und gegen Rassismus einsetzen. Beim Bundeskongress im Februar kam auch hier die inzwischen immer öfter gestellte Frage auf.
Bräuchten wir eine eigene Partei, die Minderheitenpunkte, also Bedürfnisse, Themen sehr in den Blick nimmt?
Es wäre nicht der erste Anlauf für eine sogenannte Migrantenpartei in Europa. In den Niederlanden gründete sich im Jahr 2015 die Denkpartei als Antwort auf die rechtsnationalistische Rhetorik von Politiker Geert Wilders. Inzwischen ist sie in 13 Gemeinden und mit immerhin 3 Abgeordneten im Parlament vertreten. Vor allem aber schaffte sie es, die Wahlbeteiligung von türkeistämmigen Niederländern von 37% auf 47% anzuheben. Von solchen Erfolgen träumte auch Unternehmensberater Haluk Yildiz, der bereits vor 10 Jahren mit anderen BIG gründete. Bündnis für Innovation und Gerechtigkeit.
Ob mit oder ohne Einwanderungsgeschichte, wir alle sind ein Teil von Europa.
Können wir also nicht die Stimme sein, die die Brücke baut?
Über 45 Nationalitäten seien unter den BIG-Mitgliedern vertreten, so der Vorsitzende Yildiz.
Das heißt, wir sind eine soziale Partei, wir sind eine Vielfaltspartei und wir sind eigentlich eine Partei, die versucht, so Identitäten zu schützen. Das heißt, die Identität, die in Deutschland vorhanden ist, soll auch eine Möglichkeit finden, politisch zu partizipieren, vertreten zu werden.
Viele Forderungen von BIG ähnelten denen von SPD, Linke und Grünen, so Yildiz. Zugleich aber sei es die Enttäuschung über eben diese Parteien, die viele Menschen zu BIG treibe. Nicht nur wegen ungelöster Themen wie doppelter Staatsbürgerschaft oder kommunalem Wahlrecht, sondern zum Beispiel auch wegen des in den eher linken Parteien vorherrschenden Familienbildes. Der Schutz der klassischen Familie aus Mutter, Vater, Kind ist den in dieser Hinsicht klar konservativen BIG-Anhängern genauso heilig wie etwa die Ablehnung des Adoptionsrechts für homosexuelle Paare.
Das ist etwas, was unsere Partei ablehnt, aber nicht, weil wir gegen homosexuelle Menschen sind, sondern weil wir haben ein anderes Verständnis von Familie und von Kind. Das Kind hatte ein Recht auf Vater und Mutter und wenn ihm das verwehrt wird, sagen wir, ist das nicht in Ordnung. So, das ist jetzt ein Weltbild, das kann man mögen oder nicht. Bis vor vielleicht 20 Jahren oder kürzer, würde ich sagen, war das ja hier nicht anders.
Als Erdogans Lobbytruppe und Anti-Schwulen-Partei wurde das Bündnis wegen solcher Aussagen schnell verschrien. Nicht ernst zu nehmen, islamistisch oder radikal, beschlossen auch Journalisten schnell, ignorierend, dass zum Beispiel in der CSU ganz ähnliche Positionen zum Programm gehören. Vor allem aber auch andere Forderungen der BIG-Partei, zum Beispiel zur Gleichstellung von Religionsgemeinschaften, waren damit gleich mit vom Tisch. Ein Schicksal, das auch einer deutlich liberaler aufgestellten Partei blühen könnte, glaubt Migrationsforscher Uslucan aus Köln.
Eine zentrale Kritik an solchen Bestrebungen ist die, dass gleichwohl diese Parteien, sag mal, ihre Berechtigung vielleicht dahingehend haben, dass sie den Finger auf eine Wunde legen, die von den anderen Parteien vielleicht nicht genug gesehen wird. Aber die Gefahr, dass sie marginalisiert werden, dass als Migrantenpartei, Türkenpartei und so weiter, eigentlich sind es verlorene Stimmen.
Auch unter Menschen mit Zuwanderungsgeschichte war die BIG-Partei von Anfang an umstritten. Denn wer sagt, dass jeder Deutsche mit türkischen oder arabischen Großeltern automatisch gegen das Adoptionsrecht für Homosexuelle sein muss? Filiz Kekkülüoğlu von den Grünen etwa betont:
Es gibt auch POCs in den anderen Fraktionen. Und da merke ich, okay, das Einzige, was uns vielleicht wirklich verbindet, dass er aufgrund seines Namens auch manchmal Diskriminierung erfährt, aber er hat einfach ein ganz anderes Weltbild.
Die Frage, die sich bei einer eigenen Partei für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte also immer stellen würde, lautet: Reicht die Tatsache, dass man nicht ausreichend repräsentiert ist und ähnliche Erfahrungen mit Rassismus gemacht hat, um gemeinsam Politik zu machen? Im Jahr 2011 träumte man bei der BIG-Partei davon, in 10 Jahren in der Regierung zu sein. Die Realität sieht anders aus und bestärkt so diejenigen, die sämtliche Forderungen der BIG-Partei als Minderheitenpositionen abbügeln.
Warum ich ein bisschen gespalten bin bei dem Thema neue Parteigründen ist,
so Journalistin Ferda Attermann.
Also die müsste ja dann schon reinknallen und auch im besten Fall wie die Piraten oder die AfD, auch wenn ich sie ungern als Vorbild nennen will, aber schon sehr effektiv sein und die anderen Parteien verunsichern und ihnen klar machen, dass da ein Bedarf ist, sodass sie thematisch mitgehen. Und das ist natürlich wahnsinnig viel Arbeit. So, also möglicherweise ist es leichter, in etablierte Parteien reinzugehen und versuchen, von innen sozusagen mitzumischen.
Diesen Weg verfolgt Phyllis Kekyliolu mit dem Netzwerk Bundgrün, das 2013 innerhalb des Berliner Verbandes der Grünen entstand und dem heute mehr als 200 Parteimitglieder angehören. Ein Netzwerk, das sich für die stärkere Einbindung von Menschen mit Rassismuserfahrungen und ihren Themen einsetzt.
Also es geht nicht darum, dass wir uns irgendwie nur mit Rassismus per se und mit unserer Identifizierung oder unserer Erfahrung mit Rassismus beschäftigen, sondern dass wir in den verschiedenen Politikbereichen die rassismuskritische Perspektive als ein Querschnittsthema reingeben.
Phyllis Kekyliolu erinnert sich noch gut an ihre erste Debatte als Besucherin bei den Grünen im Jahr 2007. Es ging um die sozialen Folgen steigender Mieten in Berlin. Die Stimmung war aufgeheizt, doch niemand im Raum sprach die Tatsache an, dass Menschen mit arabisch oder türkisch klingendem Namen ganz besonders von der Verdrängung betroffen sind. Es fehlte die Perspektive von Menschen wie Phyllis. Seitdem hat sich viel verändert bei den Grünen. Vor allem durch das Netzwerk Bundgrün hat die Partei inzwischen Diversitätsbeauftragte in allen Bezirks-, Kreis- und Landesvorständen. Mit dem Parteibeschluss Plural nach vorne aus dem Jahr 2017 bekannten sich die Berliner Grünen gar dazu, den Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund unter den Fraktionsträgerinnen dem in der Berliner Gesellschaft anpassen zu wollen. Stand heute 31%. Damit sind die Grünen den anderen etablierten Parteien weit voraus. Und hinter Phyllis Kekyliolu und ihren Kolleginnen bei Bund Grün liegt ein langer, nicht immer einfacher Weg.
Es wurde nicht sofort und nicht von allen erkannt, dass wir als Partei einfach auch genau das reproduzieren wie andere gesellschaftliche Institutionen. Die Grünen sind immer an der vordersten Front gegen Nazi-Demos und setzen sich eben auch für Einwanderung ein. Und dann ist es natürlich nicht so einfach, auf sich selbst zu schauen und zu sehen, okay, wir haben ja bestimmte eingespielte Routinen, systematisch schließen sie eben POCs und schwarze Menschen aus. Und das müssen wir erstmal kleinteilig bearbeiten, dieses Thema.
Die nächsten Wahlen und ihre Kandidatenlisten werden zeigen, wie erfolgreich Bund-Grün innerhalb der Partei wirklich ist. Immerhin, seit dem letzten Jahr hat sich auch in der Linke ein ähnliches Netzwerk gegründet. Andere Parteien bewegen sich sehr viel langsamer. In der CDU etwa liegt der Anteil von Bundestagsabgeordneten mit Migrationshintergrund bei gerade einmal 3%.
Es ist schwierig, ich glaube, weil es gibt tiefsitzende Ängste, also obsolet zu werden. Und es geht um Überlebensmechanismen, die ganz tief verankert sind. Na, wir müssen für unseren Platz noch kämpfen, sonst werden wir ersetzt.
Analysiert die Politologin Emilia Roark. Vor allem aber macht der langsame Fortschritt eines deutlich. Es geht nicht allein um die Frage, ob Deutschland eine Partei für Menschen mit Migrationsgeschichte braucht. Vielmehr geht es um die Einsicht, dass unsere Demokratie einen großen Teil ihrer Bevölkerung nicht repräsentiert. Die Frage, wieso das so ist und wie es sich ändern ließe, müssen nicht allein die Betroffenen stellen, sondern auch und vor allem diejenigen, die die Macht innehaben.
Wenn wir anerkennen, dass es ein Problem gibt, dann haben wir die halbe Strecke schon gemacht. Und das ist im Moment, was uns noch fehlt, weil dann würde es heißen, oh Gott, wir sind schlechte Menschen, wir diskriminieren, wir sind immer noch rassistisch. Wir sollten einfach sehen, ja, das haben wir, was können wir jetzt tun?
Das war der Hintergrund. Unterrepräsentiert. Braucht Deutschland eine Migrantenpartei? Eine Sendung von Luise Sammann. Redaktion Norbert Weber.